Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Voller Energie voraus, dem Podcast über die Trendthemen der digitalen Energiewende. Wir sprechen mit spannenden Gästen aus Politik, Wirtschaft und Forschung über die Transformation der Energiewirtschaft. Dabei inspizieren wir Potenziale von aktuellen Megatrends, tauschen uns mit den wichtigsten Akteuren der Branche aus und beleuchten dabei interessante Perspektiven.
Wir, das sind Marvin
und Felina,
und wir begrüßen euch aus unserem Podcaststudio im Future Energy Lab in Berlin am Tiergarten. Hier arbeiten wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen täglich an der Digitalisierung der Energiewende. Dieser Podcast ist ein Teil dieses Vorhabens, dem wir unter anderem auch diesen innovativen Projektstandort zu verdanken haben. Das Projekt ist gefördert von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und reiht sich ein in die Projektlandschaft der Deutschen Energieagentur, kurz der DENA. Und nun bleibt uns nur zu sagen:
Volle Energie voraus!
Lasst uns loslegen!
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Wir beschäftigen uns heute das zweite Mal mit dem Thema Cybersecurity und ganz besonders gehen wir dabei auf die Cybersicherheit in der Energiebranche ein. Wie in der letzten Folge bereits angekündigt, haben wir zu diesem Thema eine Doppelfolge aufgenommen und uns mit zwei großen Überthemen beschäftigt. In der letzten Folge haben wir uns mit dem sogenannten Spielfeld der aktuellen Cybersecurity-Debatte auseinandergesetzt. Also, was genau ist Cybersicherheit? Was ist dementsprechend eigentlich ein Cyberangriff? Und wer macht solche Angriffe? Und vor allem mit welcher Motivation? Heute, also in der zweiten Folge, widmen wir uns eher der Prävention. Also der Frage, was kann man gegen Cyberangriffe tun und wie kann man im Falle eines Angriffs die Folgen möglichst gering halten? Ganz wichtig ist vor allem die Frage, was schützt aktuell das Energiesystem und welche Maßnahmen könnten wir in der Zukunft noch ergreifen, um das System noch sicherer zu machen? Ich freue mich auf diese nächste Folge zu diesem spannenden Thema und begrüße damit erneut meinen Kollegen und absoluten Experten auf dem Gebiet, Marius Dichand. Er ist Senior-Experte für digitale Technologien bei uns in der DENA im Bereich digitale Technologien und Startup-Ökosystem und ist unser Fachmann für die Cybersicherheit kritischer Infrastruktur im immer stärker digitalisierten Energiesystem. Und dafür würde mich erstmal interessieren, wer denn eigentlich für Cybersicherheit verantwortlich ist. Also wer hat Gewalt darüber zu entscheiden, welche Maßnahmen ergriffen werden?
Also verantwortlich für die eigene Sicherheit ist natürlich erstmal jede Person und jedes Unternehmen selbst. In den Unternehmen gibt es dann auch wieder Abschichtungen. Also da sind natürlich vor allem die Entscheidungsträger auch verantwortlich. Die müssen darüber entscheiden, ob Investitionen getätigt werden. Auch in den verschiedenen Gesetzesvorgaben gibt es Klauseln zu Haftungen beispielsweise oder auch in den Verträgen mit Sicherheitsdienstleistern ist dann natürlich auch geregelt, wer für was haftet. Also da ist es wieder sehr individuell. So ein bisschen globaler gesehen könnte man sagen, dass das BSI vielleicht so eine Art von Verantwortung hat und das jetzt nicht als juristische Tatsache nehmen, aber das BSI hat zumindest in der deutschen Cybersicherheitsarchitektur eine ganz zentrale Rolle und die soll in den kommenden Gesetzen auch noch weiter ausgebaut werden. Also das BSI soll zu einer Zentralstelle für IT-Sicherheit dann auch explizit ausgebaut werden und dementsprechend kann man dann vielleicht von so einer gewissen Verantwortung reden. Also die gehen natürlich nicht in die Unternehmen rein und setzen da selbst Maßnahmen um, aber sie geben halt Hilfestellungen, indem sie Standards setzen, unterstützen durch Beratung und Informationsangeboten bei der Umsetzung dieser Standards, aber kontrollieren diese dann eben auch und zertifizieren dann auch beispielsweise Auditoren. Grundsätzlich würde ich aber auch sagen, dass Unternehmen, die dann natürlich wieder selbstverantwortlich sind für ihre Cybersicherheit, in diesem Fall oder auch ganz allgemein das BSI da bei diesem Thema als Verbündeten sehen sollten und nicht nur als irgendwie eine Aufsichtsbehörde, bei der man nicht bekannt sein darf oder sowas, sondern wirklich auf die Leute auch zugehen und versuchen, gemeinsam mit denen gute Lösungen auch für das eigene Unternehmen zu finden oder zumindest von den Informationsangeboten Gebrauch zu machen.
Okay, also wirklich auch als beratende Funktion und Hilfestellung. Ja, schön. Jetzt hast du gerade schon Gesetze angesprochen. Was gibt es denn aktuell für Gesetze?
Da gibt es ganz viele. Ich glaube, da kann ich nur ein paar zumindest einmal highlighten. Und zwar, es gibt so ein paar Kernelemente des regulatorischen Rahmens. Und zwar einmal das BSI-Gesetz. Das BSI-Gesetz, das ist quasi die Rechtsgrundlage für das BSI, also Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das wurde 1991 verabschiedet und immer wieder aktualisiert seitdem. Darauf aufbauend gibt es die Kritis-Verordnung, die wurde 2016 verabschiedet. Da wird geregelt, wer kritische Infrastruktur denn eigentlich ist, wer da dazugehört. Dann das erste IT-Sicherheitsgesetz war 2015. Da stand drin, dass Kritisbetreiber den Stand der Technik zu erfüllen haben. Und das ist eine ganz schlaue Formulierung, weil man im Gesetz ja in einem Feld, wo sich die, das sehr dynamisch ist und immer wieder Innovationen kommen, keine konkreten technischen Maßnahmen reinschreiben kann, weil das dann ganz schnell veraltet ist. Deswegen hat man Stand der Technik gesagt und der wiederum wird dann wieder von anderen Stellen irgendwo fortlaufend definiert. Das zweite IT-Sicherheitsgesetz, das kam 2021 raus, da wurden nochmal die Befugnisse des BSI gestärkt und Auflagen verschärft. Beispielsweise kommt da auch die Systeme zur Angriffserkennung, die wir auch in der ersten Folge schon mal ganz kurz angesprochen haben, kommen da drin vor und sind verpflichtend. Und es wurden auch die Kritisschwellenwerte herabgesenkt, also einfach mehr Unternehmen, die dann reguliert werden. Das NIS2-Umsetzungsgesetz und Kritis-Dach-Gesetz sollten eigentlich Oktober 2024 in Kraft treten. Das haben wir in Deutschland leider nicht geschafft. Die werden wahrscheinlich 2025 dann kommen. Das NIS2-Umsetzungsgesetz, das definiert die Schwellenwerte nochmal anders. Es gibt auch wieder andere Auflagen für Betreiber. Und vor allem wird das Gesetz also durch die andere Definition der Schwellenwerte nochmal auch nochmal mehr ausgeweitet auf andere Betreiber von anderen Anlagen. Genau, und die Auflagen nochmal verschärft. Beim Kritis-Dach-Gesetz, da geht es vor allem darum, um den physischen Schutz von Kritis-Betreibern. Also das NIS2-Umsetzungsgesetz ist vor allem der digitale Schutz und Kritis-Dach-Gesetz ist vor allem der physische Schutz. Dann gibt es noch den Cyber Resilience Act, der jetzt im Dezember 2024 veröffentlicht wird. Und da geht es um die Regulierung von vernetzten Produkten. Also jedes digitale Produkt muss dann sowas wie eine CE-Kennzeichnung haben. Und das wirkt sich natürlich auch ganz stark auf den Energiesektor aus und das muss bis 2027 dann umgesetzt werden. Um jetzt nochmal wirklich detailliert auf diese ganzen Gesetze einzugehen, würde ich empfehlen, einfach bei Open Kritis vorbeizuschauen. Das ist eine Website, da sind nochmal wirklich alle Gesetze sehr detailliert dargestellt und auch wie die ineinander greifen. Also kann ich sehr empfehlen und das können wir dann bestimmt auch wieder in den Shownotes verlinken.
Auf jeden Fall. Ja, danke. Okay, das klingt ja erstmal auch sehr umfassend und sehr detailliert. Wir wissen jetzt so ein bisschen, was es so für Gesetze gibt, aber reicht denn diese Regulatorik aus, um die aktuelle Bedrohungslage ausreichend zu bewältigen und ist die Systemsicherheit so zu gewährleisten? Zu dieser Thematik dürfen wir zwei ExpertInnen in diesem Gebiet befragen. Und wir beginnen mit Linda Schwarz. Sie ist Referentin für Politik und Wissenschaft bei der Gesellschaft für Informatik und beschäftigt sich dort mit Cybersecurity in der Forschung. Unsere Frage war, ob die aktuelle Gesetzeslage ausreichend und vor allem, wie effektiv sie bisher ist.
Um das zu beantworten, müssen wir uns anschauen, was die aktuelle Regulierung zur Cybersicherheit hergibt und wie der Energiesektor diese umsetzt. Fangen wir mit der aktuellen Regulierung und der Frage an, wer im Energiesektor wird überhaupt reguliert? In Deutschland gilt für kritische Infrastrukturen, also auch für den Energiesektor, das sogenannte BSI-Gesetz, benannt nach dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Dieses Gesetz legt fest, dass nur wichtige Anlagen als kritisch gelten. Wichtig heißt, wenn etwa eine Stromanlage so groß ist, dass sie 500.000 Menschen versorgt. Dazu zählen zum Beispiel große Kraftwerke oder große Windparks. Kleinere Anlagen wie Photovoltaik oder Biogasanlagen fallen meist nicht darunter. Sie erbringen einfach nicht genug Leistung. Ist diese Menge jetzt ausreichend? Ich sage nein. Warum? Weil Photovoltaik und Biogas heute schon etwa 30% der deutschen Stromerzeugung ausmachen, Tendenz steigend. Diese 30% unterliegen aber nur in Ausnahmefällen Cybersicherheitsauflagen, nämlich dann, wenn die Anlagen besonders leistungsstark sind. Gleichzeitig wächst unser Stromnetz immer weiter. Es gibt immer mehr kleinere Anlagen, die digital miteinander vernetzt sind. Und das bedeutet, es gibt immer mehr Angriffspunkte für Cyberattacken, aber anteilig immer weniger regulierte Anlagen.
Außerdem durften wir Frau Schwarz fragen, wo es diesbezüglich konkret noch Verbesserungspotenziale gibt.
Die aktuellen Anforderungen liegen kaum über dem Basisschutz, den etablierte Standards ohnehin empfehlen. Über dieses Level sollten wir aber insbesondere im Kritis-Bereich hinaus sein. Ein Blick auf die Zahlen zeigt außerdem, EU-Kritis-Betreiber investieren rund 40% weniger in IT-Sicherheit als vergleichbare Unternehmen in den USA. Das heißt, die Unternehmen tun tatsächlich oft nur das Nötigste. Immerhin, laut einem aktuellen ENISA-Bericht ist der Stromsektor im Vergleich zu anderen Sektoren mit am besten auf Vorfälle oder Krisen vorbereitet. Und es tut sich etwas. Die Regulierung soll strenger werden. Geplant sind neue Gesetze wie NIS II oder das Kritisdachgesetz. Diese würden die Zahl der regulierten Unternehmen etwa verzehnfachen und zum Beispiel Teile der Kritislieferkette mit einbeziehen. Damit würden dann auch manche mittelgroße Unternehmen unter die Regulation fallen. Für aktuell regulierte Kritisbetreiber gäbe es außerdem strengere Sicherheitsmaßnahmen. Außerdem können sie eigene Branchenstandards vorlegen. All das sind wichtige und richtige Schritte. Trotzdem sehe ich Verbesserungsbedarf. Zum Beispiel sollten Gesetze besser aufeinander abgestimmt und verständlicher sein. Schon jetzt gibt es viele zuständige Behörden und Vorschriften und es werden mehr. Das führt zu Verwirrung und Widersprüchen. Beispielsweise werden in verschiedenen Gesetzen zentrale Begriffe unterschiedlich definiert oder verpflichtende Meldewege bergen verwirrende Ausnahmen und Sonderfälle. Ein weiteres Problem ist, wie geht man mit bekannt gewordenen Schwachstellen um? Ich finde es sehr wichtig, dass gefundene Schwachstellen transparent gemacht werden, damit andere Organisationen sie schließen können. Derzeit sind aber undurchsichtige Ausnahmen vorgesehen, etwa die Klausel, dass Schwachstellen aufgrund von Vereinbarungen mit Dritten nicht veröffentlicht werden müssen. Mein Fazit: Die Regulierung zur Cybersicherheit muss erweitert werden, und zwar bald. Ich hoffe, dass Gesetze wie NIS II bald umgesetzt werden und dass ein neuer Anlauf zur Verabschiedung dieser Gesetze dafür genutzt wird, die bisherigen Entwürfe weiter zu verbessern.
Das war nun ein erster Einblick zu dem Thema von Linda Schwarz. Und wie bereits angekündigt, durften wir dazu noch einen weiteren Experten befragen, und zwar Manuel Atuk. Er spricht aus seiner Rolle als Teil der etablierten und unabhängigen Arbeitsgruppe, kurz AG Kritis, heraus. Er hat uns zu diesem Thema viele spannende Einschätzungen gegeben und unsere erste Frage an Herrn Atuk war, wie effektiv er den aktuellen politischen Rahmen einschätzt und wie solide der regulatorische Rahmen ohne die aktuell geplanten Gesetze war.
Der politische Rahmen ist tendenziell durch den Ablauf eher schwierig. Infos von Expertinnen der Zivilgesellschaft beispielsweise finden vorab selten Gehör. Wir werden kaum eingebunden. Es gibt wenig öffentlichen Diskurs, der aktiv angegangen wird. Und wenn Entwürfe von solchen Gesetzgebungen dann vorhanden sind, dann oftmals nur als Leak, weil wir die halt nicht vom BMI erhalten. Da heißt es halt leider immer, weil Ressortabstimmungen noch nicht finale sind, können wir das leider nicht bereitstellen. Das Problem daran ist allerdings, wenn das Ganze nicht finale ist, können wir natürlich darüber diskutieren. Wenn es aber finale ist, ist der Diskurs ja beendet und Fakten sind geschaffen worden. Wenn dann beispielsweise Anhörungen stattfinden, wie beim IT-Sicherheitsgesetz 2.0 oder beim Sicherheitspaket, sind das im Wesentlichen dann halt nur Anhörungen gewesen, um sich das mal anzuhören, nicht für eine echte und erforderliche Anpassung der Gesetze. Dafür war ja eigentlich eine Anhörung gedacht. Sicherheit kostet Geld, ja klar. NIS II und Kritisdachgesetz beispielsweise kommen aber insbesondere genau deswegen nicht. Wir haben beides noch nicht, weil man eben die Gelddiskussion im Hintergrund. Ansonsten waren eben auch noch Wünsche dran beteiligt, dass man das Ganze hat mehr oder weniger scheitern lassen, statt irgendwie umzusetzen. Es wurde ein Schwachstellenmanagement gefordert, also Schwachstellen managen, statt sie zu beheben. Der CISO-Bund hat im Wesentlichen keine Rechte und Befugnisse. Also insofern haben wir auch viel drumherum um das Gesetz oder um die EU-NIS-2-Vorgaben beispielsweise diskutiert und das Ganze natürlich versucht auch günstiger zu bekommen. Auch die vom BMI abgestimmt mit der Regierung Aussage, es ist eine 1:1 Umsetzung der EU-NIS-2, zeigt, dass man wirklich diesen Maßstab haben will. Wir machen nur das absolut erzwungene Minimum aus der EU, genau gar nichts mehr. Und selbst dieses erzwungene Minimum war am 18. Oktober 2024 fällig. Das ist also schon um und es ist noch nicht mal absehbar, wann das Gesetz kommt. Das heißt, wir schaffen nicht mal das Minimum überhaupt zu gewährleisten. In Zeiten, ja, einer Zeitenwende, die immer so schön erzählt wird, in hybriden Bedrohungen, wo Geheimdienste überall auf der Welt, ja, auch inklusive USA und Israel und so weiter, nicht nur Russland und China, die sich da natürlich sehr stark hervortun, Befugnisse und Gelder für offensive Maßnahmen zuhauf bekommen, als auch einen Krieg vor der Haustür zu haben. Und bei Ransomware-Banden, die als organisierte Kriminalität Kommunen, aber auch Kritis und damit auch den Energiesektor in digitale Schutt und Asche legen oder legen können, und auch Geheimdiensten und anderen Kriminellen, die eben Regierungen und Kritis inklusive Energiesektor angreifen, gegen all das wirken NIS-2 und Kritis-Dachgesetz eigentlich leider kaum, da in den Ausnahmen so ziemlich die gesamte Regierung, alle 11.500 Kommunen und 300 Landkreise ausgeklammert wurden und mehr oder weniger nichts tun müssen und die Kritis, die übrig bleibt, erstmal nur angemessenen Stand der Technikmaßnahmen umsetzt, also den Basis-IT-Sicherheitsschutz. Der wirkt gegen Geheimdienste beispielsweise kaum. Letzter Punkt in dem Zusammenhang, wir haben ca. 85 zentrale Strategien, Gesetze und Verordnungen für das Energieversorgungssystem in Deutschland. Aber auch da muss man sagen, Komplexität ist der Feind der Sicherheit. Insofern ist das alles sehr schwierig.
Zusätzlich haben wir Herrn Attuk gefragt, wie er die neuen geplanten Gesetze einschätzt und vor allem, welche Wirkung sie auf das System haben werden.
Die neuen Gesetze wären besser als nichts, definitiv. Sie werden erst in 5 bis 10 Jahren erste echte Wirkung entfalten und zeigen. Wir benötigen aber eben auch zügige Maßnahmen und gute Gesetzgebung. Die NIS-2 und Kritis-Dachgesetzentwürfe sind davon leider tatsächlich noch sehr weit weg. Wenn sie kommen, ist ein Schritt getan. Es müssen dann aber auch weitere 999 Schritte gegangen werden, die dringend nötig sind, um eine defensive Cyberresilienz, also Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe im Energiesektor zu erhalten oder eben auch um die drumherum schützenden Sektor, Staat und Verwaltung, Institutionen und Einrichtungen, sodass eben die Auswirkungen von jedweden Angriffen wirkungslos verpuffen und keine Krisen oder Katastrophen bewirken. Und das haben wir Stand heute leider nicht.
Für ein Bild der aktuellen Lage hat uns Manuel Attuk außerdem noch einen Einblick in die aktuelle Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben von Kritis-Unternehmen im Energiesektor gegeben. Er sagt dazu Folgendes.
Wir haben ein Problem in der Lieferkette. Wir haben in jüngster Zeit viele Ausfälle erlebt und erfolgreiche Angriffe mitbekommen. Die Dienstleister müssen ihre Pflicht ebenfalls nachkommen. Das würde mit NIS-2 nochmal deutlich stärker hervorgehoben werden, auch mit dem Kritis-Dachgesetz. Da hat man immerhin das noch konkreter reingeschrieben, obwohl es auch jetzt schon verbindlich ist und umgesetzt werden müsste. Die Kritis-Betreiber müssen ihre Dienstleister dahin bringen. Das ist und bleibt die Verantwortung der Kritis-Betreiber. Das können die nicht auslagern. Sie können den Dienst auslagern. Und insofern haben wir eben auch noch erhebliche Defizite in der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in der Kette der Dienstleistungen.
Abschließend wollten wir von Herrn Attuk noch wissen, ob es noch mehr braucht, um die Cybersicherheit bei Kritis-Unternehmen zu unterstützen. Nach all den Infos aus den letzten Antworten lässt sich schon ein bisschen erahnen, in welche Richtung es geht. Aber Herr Attuk hat uns hierzu nochmal konkret seine Einschätzung gegeben.
Wenn wir Schwachstellenmanagement gesetzlich fixieren möchten, beispielsweise also nochmal Schwachstellen managen, statt Schwachstellen zu beheben, dann bieten wir unseren Strafverfolgern und Geheimdiensten tolle Befugnisse an. Ja, okay, aber diese von denen zurückgehaltenen und ausgenutzten Lücken und Schwachstellen werden eben beim staatlichen Hacking aus Deutschland und in der Nutzung von Staatstrojanern zum Beispiel dann auch in unserer Kritis-Infrastruktur vorhanden sein und andere Angreifer nutzen diese Schwachstellen dann ebenfalls gegen uns aus.
Das waren ja nun sehr ausführliche Beiträge und auch zum Teil schon sehr kritische Perspektiven. Aber ich würde das mit dir, Marius, an dieser Stelle gerne noch einmal ein bisschen einordnen. Wie du vorhin ja schon meintest, gibt es bereits wirklich viele Gesetze, die uns schützen und die eigentlich auch einen Rahmen für ein gut gesichertes System setzen. Allerdings sind die halt einfach aktuell noch ausbaufähig. Und man merkt ja auch, dass wir hier mit unseren Aufgaben wirklich wachsen müssen. Das möchte ich deswegen jetzt überhaupt nicht runterreden oder so, aber Marius, man sieht ja ganz klar, dass da auch wirklich Bewegung drin ist. Welcher Weg dann am Ende der richtige ist, darüber lässt sich mit Sicherheit streiten. Aber vielleicht magst du mit mir diese Expertenmeinung von Herrn Hartug und Frau Schwarz noch mal einschätzen und eine kleine Perspektive dazu geben.
Ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine sehr ehrliche Meinung.
Auf jeden Fall.
Also den Kritikpunkt, dass es zu wenig öffentlichen Diskurs gibt, den habe ich auch schon an ganz vielen anderen Stellen gehört. Also da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf, dass man Verbände beispielsweise oder allgemein auch die Zivilgesellschaft, die Wissenschaft stärker einbindet in solchen Gesetzgebungsverfahren. Und wir haben auch gehört, dass die Gesetze, so wie sie aktuell geplant sind, durchaus noch Verbesserungsbedarf haben. Und da wäre es natürlich dann auch im Sinne der Vision des BSI und von Claudia Plattner, der Cybernation Deutschland, wo man gemeinschaftlich aus Wissenschaft und Wirtschaft und Staat zusammen an Lösungen arbeitet, wäre es ja in dem Sinne auch frühzeitig dann einfach alle Akteure mit einzubinden bei solchen Gesetzgebungsverfahren. Also hier scheint man zumindest noch ein bisschen Handlungsbedarf zu haben.
Auf jeden Fall. Aber was man ja sieht, ist, dass in den letzten Jahren auf jeden Fall viel passiert ist und da auf jeden Fall Bewegung drin ist, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist. Okay, jetzt haben wir so einen kleinen Überblick über die Gesetzeslage. Wie kann denn die Cybersicherheit, abgesehen von dieser Regulatorik im Energiesektor, noch besser werden? Also wie kann man da präventiv vorgehen, auch über die Gesetzeslage hinaus und über die Regulatorik hinaus?
Ich denke, das ist wieder dieser Punkt mit der gemeinschaftlichen Aufgabe, dem holistischen, dass man ganz viele Leute einfach mit einbezieht in Stakeholder-Prozessen beispielsweise. Wir jetzt bei der DENA und im Future Energy Lab versuchen genau das zu tun mit verschiedenen Formaten. Wir haben da beispielsweise die Branchenplattform, das ist eine Stakeholder-Plattform, bei der die Stromwirtschaft mit der Digitalwirtschaft und den Behörden und Ministerien an einen Tisch kommt und über die aktuellen Probleme und Herausforderungen diskutiert, vor allem auch mit Fokus auf den kleineren Unternehmen, die jetzt durch das neue NIS2-Umsetzungsgesetz ebenfalls reguliert werden oder strengere Auflagen haben, um da nochmal herauszufinden, was sind denn da die Herausforderungen. Und das ist eben genau so ein Prozess, wo wir eben verschiedene Stakeholder einfach mit einbeziehen wollen, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Und aus der Branchenplattform heraus entwickeln wir auch in verschiedenen Studien beispielsweise Ansätze, um die Themen, die wir da besprechen, ja, anzugehen. Also ganz aktuell ist da die CyberFit-Studie, da geht es um Investitionen in Cybersicherheit, dass sich diese eben auch rentieren. Das ist ja immer ein großes Thema oder es ist allgemein das Investitionsthema, ist immer ein viel diskutiertes Thema. Und da kommt auch noch ganz viel anderes. Also gerade ist auch noch geplant, beispielsweise ein holistischer oder interdisziplinärer Ansatz zum gemeinsamen Lernen aus Cyberattacken. Also wir machen da ganz viele spannende Sachen, wo man sich auch gerne einbringen kann. Abgesehen davon haben wir auch noch Cybersicherheitsübungen, NSIs heißen die bei uns. Und da wollen wir eben Verteilnetzbetreiber zu uns einladen, um gemeinsam an einem fiktiven Beispiel einen Cybervorfall einmal durchzuspielen. Und da setzen wir auch ganz gezielt darauf, dass wir die verschiedenen Abteilungen auch des Unternehmens mit einbeziehen. Also dass Management und Techniker auch zusammenarbeiten müssen in dieser Übung, weil das genau der Punkt ist, was wir jetzt auch immer bei uns gesehen haben in den Übungen, wo es dann meistens hakt.
Also diese Kommunikationsschnittstellen, ne, wo es übergeht in andere.
Genau, das ist dann immer, sprechen teilweise dann schon einfach eine andere Sprache und das muss einfach mal geübt werden auch. Vor allem in so einer Situation, wo man dann auch ein bisschen Druck aufbaut. Und jetzt kann man natürlich so ein bisschen das belächeln, dass in der Übung Druck herrscht, aber das ist, kann man durchaus schon auch ein bisschen Druck erzeugen. Also ich habe auch von anderen, von Dienstleistern, die das durchführen, gehört, dass sich da teilweise auch die Leute in den Übungen dann an die Gurgel gehen, weil sie sich so absolut nicht verstehen untereinander sozusagen. Ist natürlich extrem.
Aber letztlich ja wie ein Spiel, da gibt es ja auch, also wenn man da sehr enthusiastisch mit dabei ist, kann man das Ganze ja sehr ernst nehmen, was ja aber auch eigentlich total schön ist, weil man ja so in so einem Ernstfall auch genau das erproben muss. Ne? Bleibe ich ruhig, wie kommuniziere ich mit den Menschen, damit sie mich verstehen?
Ja. Genau, dann haben wir noch als andere Möglichkeit mehr den Blick auf das Internationale zu lenken, Energiepartnerschaften, wo wir das Thema auch besprechen, um da auch einfach ein bisschen Informationen so aus anderen Ländern noch mit abzugreifen.
Ja, spannend. Okay, also einiges schon, was hier auch in der DENA gemacht wird. Und ich wollte nämlich gerade schon sagen, auch gerade Richtung Prävention über diese Regulatorik hinaus, weil du gerade sagtest, dass ja auch letztlich die Vernetzung der Akteure so wichtig ist. Und da sind wir natürlich als DENA eigentlich total prädestiniert für sowas, weil wir auch irgendwie einen großen Netzwerkcharakter haben und viele Akteure zusammenbringen. Ein Thema, was wir ansonsten in der letzten Folge auch schon angesprochen hatten, war so dieser internationale Vergleich. Und du hattest es jetzt gerade mit den Energiepartnerschaften auch schon angesprochen, dass wir auch mit anderen Ländern zusammenarbeiten. Und auch dafür hatten wir die Gelegenheit, einen weiteren Experten zu befragen, nämlich Professor Dr. Dennis Kenji Kipka. Er ist Unternehmer, Research Director und Professor für IT-Sicherheitsrecht. Ihn haben wir gefragt, was mittel- und auch langfristig gebraucht wird, um eine solide Cybersicherheit im Energiesektor zu gewährleisten.
Also erstmal ist dafür natürlich erforderlich, dass wir entsprechende Awareness schaffen. Also dass Cybersicherheitsbedrohungen da sind. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber streiten. Aber ich glaube, es ist eben auch nicht die Awareness bei allen Akteuren da, dass diese Cybersicherheitsbedrohungen wirklich so real sind, dass jetzt da tatsächlich auch Handlungsbedarfe bestehen. Und das erkennt man natürlich sehr, sehr gut. Also es wurde ja auch schon viel im Rahmen dieses Podcasts über die hybride Bedrohungslage an der Stelle gesprochen. Und es ist auch so, dass Cyberbedrohungen natürlich einerseits nicht an Staatsgrenzen Halt machen, aber andererseits sich im Rahmen dieser hybriden Bedrohungslage gezeigt hat, dass es eben nicht allein um Cyberbedrohungen nur geht. Und das ist, glaube ich, etwas, was einfach noch viel mehr auch gerade in der Wirtschaft realisiert werden muss, dass diese hybride Bedrohungslage letzten Endes auch dazu führen kann, dass Cyberbedrohungen nur eine Facette eines ganzheitlichen Bedrohungsbildes sind. Und zum anderen ist es so, dass Investitionen erforderlich sind. Ich glaube, das kann man auch sagen. Also Cybersicherheit, wie generell der Schutz, die Resilienz, das ist natürlich nicht umsonst. Und wir sehen natürlich auch im Rahmen der gestiegenen Bedrohungslage, dass das Investitionspotenzial da auch noch deutlich höher ist, als in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und das muss sich natürlich auch in den Vorständen, im Management von Großkonzernen bis hin eben zu kleinen und mittelständischen Unternehmen widerspiegeln. Und was wir auch brauchen, um uns selbst besser aufzustellen, ist natürlich auch Zusammenarbeit mit anderen Staaten. Darauf wird es ganz erheblich ankommen. Also wir haben ja natürlich dankenswerterweise die Europäische Union, die ja schon eine große Harmonisierung im Bereich digitale Resilienz, also auch vor hybriden Bedrohungslagen, in den letzten Jahren realisiert hat. Da liegt es natürlich jetzt bei uns in Deutschland, wie das Ganze und wann das Ganze vor allen Dingen umgesetzt wird. Aber es wird auch darauf ankommen, eben mit vertrauenswürdigen Drittstaaten Informationsaustausch zu etablieren, Best Practices auszutauschen und vor allen Dingen natürlich auch nicht nur branchenübergreifend zu denken, sondern auch zu denken, dass eben Staat, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft zusammenwirken müssen. Und das kann man noch ganz erheblich ausdehnen, weil wir haben momentan noch viele Silos in dem Bereich. Das ist teilweise im Bereich Staat und Wirtschaft durch Public-Private Partnerships in den letzten Jahren aufgelöst worden. Aber was eben die Einbeziehung von Zivilgesellschaft und auch von Wissenschaft angeht, da kann man, glaube ich, noch sehr, sehr viel machen. Weil natürlich kommen auch aus der Zivilgesellschaft, wie aus der Praxis, sehr sinnvolle Anregungen und es werden auch in der Wissenschaft natürlich an vielen Bereichen, in der digitalen Resilienz geforscht. Und da macht es natürlich auch Sinn, nicht nur Grundlagenforschung zu betreiben, sondern auch angewandte Forschung. Das heißt also, wenn wir sagen wollen, wir wollen Deutschland zukunftsfester machen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz treffender Begriff, weil Cybersicherheit ist eben eine Teilbereich, eine Facette eines ganzheitlichen Handlungsbedarfs, da müssen wir uns eben auch darauf beziehen, dass wir alle Akteure gleichermaßen einbeziehen und uns auch bewusst ist, dass eben digitale Resilienz nicht umsonst ist.
Um direkt daran anzuknüpfen, wollten wir von Herrn Kipka außerdem wissen, wie holistische und multidimensionale Ansätze zur Stärkung dieser digitalen Resilienz aussehen und vor allem, warum diese so wichtig sind.
Holistische Ansätze sind wichtig, das sehen wir auch schon anhand der Gesetzgebung eigentlich, weil wir sagen können, wir können nicht Cybersicherheit ist keine politische Maßnahme, ist keine allein juristische Maßnahme, ist keine allein technische Maßnahme und das sehen wir natürlich auch an der Verantwortlichkeit für Informationssicherheit und im Unternehmen. Also wenn ich einen Informationssicherheitsbeauftragten zum Beispiel habe, das reicht eben nicht aus, wenn er nur technisches Know-how hat, weil die Unternehmensleitung will natürlich auch wissen, wann habe ich bestimmte Anforderungen erfüllt oder was sind Anforderungen, die gelten, wie kann ich das gegebenenfalls nachweisen an der Stelle. Und wenn wir Cybersicherheit ganzheitlich denken wollen, müssen wir dann auch an den Personalmangel in dem Bereich denken. Und der ist ja auch massiv im Bereich der Cybersicherheit insbesondere, aber auch in anderen Branchen. Und wir müssen auch dran denken, wie können wir es Menschen ermöglichen, Quereinstiege zu bekommen in diesen Sektor und wie können wir auch bestehende Studiengänge, bestehende Ausbildungsmodelle weitaus praxisnäher und interdisziplinärer gestalten. Und da ist auch wieder die Wissenschaft gefordert, ihren Beitrag an der Stelle zu leisten. Und ich sehe es ja selbst, dass viele Studiengänge noch gar nicht auf diese praktischen Bedarfe zugeschnitten sind oder dass eben die Einstiegshürden so hoch sind, dass man als, obwohl man beispielsweise eine hohe praktische Expertise beispielsweise hat, es einem schwerfällt, auch einen Quereinstieg in ein neues Themenfeld zu machen. Und da müssen wir den Menschen einfach viel mehr Möglichkeit geben, sich auch persönlich zu entwickeln im Bereich der Cybersicherheit, damit wir eben auch genügend personelle Kapazitäten haben, um diesen Bedrohungen an der Stelle in Zukunft gerecht zu werden.
Herr Kipke hat uns außerdem erzählt, ob es da bereits Ansätze gibt, die vor allem Quereinstiege in diesem Bereich einfacher machen.
Also wir selbst sind beispielsweise jetzt damit befasst, schon seit mehreren Jahren einen Studiengang, auch den Universitäten natürlich schmackhaft zu machen, auch der Politik schmackhaft zu machen, wo wir sagen, es soll eben auch für Juristen, Betriebswirte, die jetzt erstmal relativ wenig so mit Technischen zu tun haben, ermöglicht werden, eben Cybersecurity Management, Privacy Management zu lernen. Das heißt, es gibt ja viele Juristen, die auch sagen können, ich habe ein technisches Grund-Know-how, ich möchte das aber vertiefen und ich möchte auch einen entsprechenden Nachweis irgendwo haben. Das ist natürlich auch für die Entwicklung der eigenen Karriere wichtig und das nicht irgendwie über irgendwelche Zertifikate oder ähnliches nur nachweisen, sondern wirklich einen Studienabschluss in dem Bereich haben. Und da haben wir schon vor mehreren Jahren das Konzept eines Master of Science im Bereich Cybersecurity und Privacy Management vorgelegt. Aber ich glaube, dieser Wille auch zu sagen, wir insbesondere aus der Wissenschaft, wir lösen uns so ein bisschen aus unserem Elfenbeinturm raus und denken auch mal im Bereich der Wissenschaft viel interdisziplinärer. Das ist noch nicht durchgedrungen. Also gerade wenn man sich in den Unis umschaut, arbeitet jede Fakultät eigentlich im Wesentlichen für sich. Ja, hier und da gibt es mal irgendwie ein Austauschprojekt, aber jeder kocht im Wesentlichen sein eigenes Süppchen. Und das ist etwas, was wir ändern müssen. Das müssen wir dringend angehen. Das ist lange überfällig. Und ich glaube, man kann es auch daran erkennen, welche Probleme wir haben, so einen Studiengang zu platzieren. Also ich habe da auch mal eine Umfrage gemacht in den sozialen Netzwerken und da haben sich sofort Leute für begeistert, haben gesagt, das möchten wir studieren. Wann fängt das Ganze an? Ich werde immer noch angeschrieben, wann das Ganze anfängt. Aber das erfordert auch wieder gewisse Investitionen natürlich und auch ein gewisses Risiko seitens Universitäten und Hochschulen, was viele in dem Bereich noch nicht einzugehen bereit sind. Und da ist eben auch diese Awareness noch nicht angelangt, dass wir uns schon in einer Notlage befinden und jetzt auch unbedingt sofort eigentlich schon gestern hätten handeln müssen. Und da erhoffe ich mir in den nächsten Jahren einfach nochmal viel, viel mehr Drive auch aus der Forschung raus.
In der deutschen Regulatorik kann man nationale und europäische Merkmale zur Cybersicherheit finden. Darüber haben wir im Laufe dieser Folge ja auch schon ein bisschen gesprochen. Aber wann genau braucht man denn nun was? Wofür muss ein Land eigene Gesetze finden und wo wiederum braucht es eine europäische Harmonisierung? Herr Kipke hat uns dazu folgende Einschätzung gegeben.
Also ich glaube, es kommt da einfach auf die Risiken an, die man betrachten will. Also wir haben ja einiges an Cybersecurity und auch Resilienzregulierung in den letzten Jahren geschaffen. Und da sind ja auch schon einige von diesen regulatorischen Vorgaben heute angesprochen worden. Also es geht natürlich um den Cyber Resilience Act, es geht um die nationale Umsetzung der NIS-2-Richtlinie, es geht natürlich auch um das Kritis-Dach-Gesetz und es gibt natürlich immer Bereiche, die auch eine Europäische Union zum Beispiel nicht regeln kann. Also zum Beispiel, wo es in die Bereiche Verteidigung, klassische innere Sicherheit reingeht, da gibt es natürlich gewisse Regulierungsgrenzen oder auch auswärtige Angelegenheiten eines Staates. Das spiegelt sich zum Beispiel daran nieder, dass natürlich die Europäische Union nicht definieren kann, was sind denn jetzt in den jeweiligen Mitgliedstaaten eigentlich klassische kritische Infrastrukturen. Das ist etwas, was den jeweiligen Mitgliedstaaten überlassen sein muss. Gleichwohl hat man natürlich gesagt, soweit es um den Wirtschaftsschutz geht und Wirtschaftsgeschäfte werden ja auch nun mal transeuropäisch erledigt, da können wir natürlich schon einheitlich definieren, wer denn bestimmte Cybersicherheitsanforderungen einhalten muss an der Stelle. Das Gleiche betrifft eben auch den Schutz des europäischen Binnenmarktes, also mit dem Cyber Resilience Act, der Ende letzten Jahres dann auch im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht wurde. Wir haben da zwar Übergangsfristen, aber trotzdem ist es schon so, dass sich Unternehmen ihren Teilen auch schon darauf vorbereiten. Ist es so, dass man sagen muss, wenn ein Produkt in Zukunft auf dem europäischen Binnenmarkt platziert werden soll, dann muss es Mindestsicherheitsanforderungen im Hinblick auf Security by Design, Dokumentation der Lieferkette, Software-Updates und eben Schutz des Produktes über den gesamten Lebenszyklus hinweg erfüllen. Und das wird auch dazu führen, dass eben auch viele ausländische Staaten eben davon betroffen sein werden. Aber das macht auch Sinn an der Stelle, weil produktbezogene Sicherheit ist ja nicht, was sich eine Vorgabe, die sich jetzt irgendwie von Deutschland in Deutschland unterscheidet von Frankreich oder Spanien oder Griechenland. Produktbezogene Standards sind einheitlich. Wo ich mir etwas mehr Vereinheitlichung wünschen würde, ist bei technisch-organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen. Also wir haben ja nationale Umsetzungsgesetze, auch für NIS-2, aber da definiert im Wesentlichen jeder europäische Mitgliedstaat für sich, was jetzt erfolgreiche Umsetzung von NIS 2 in technisch-organisatorischer Hinsicht bedeutet. Und das kann natürlich nicht sein. Also auch da ist die Cyberbedrohungslage ja nicht anders von Deutschland nach Frankreich gesprochen. Und da wird es schon Sinn machen, künftig, das kann man jetzt mit NIS 2 nicht machen, aber künftig vielleicht solche Vorgaben noch stärker zu harmonisieren. Und wer weiß, vielleicht haben wir nicht nur eine NIS-3-Richtlinie irgendwann, sondern eine NIS-3-Verordnung.
Nun kann man die Regulatorik ja auch nochmal eine Ebene höher setzen, also das Ganze wirklich global denken. Und deswegen wollten wir von Herrn Kipka außerdem wissen, ob es auch bereits globale Bestrebungen gibt hinsichtlich regulatorischer Vorgaben und ob das überhaupt Sinn macht für bestimmte Gegebenheiten im Energiesektor, da dann auch wirklich globale Standards zu finden.
Das macht sicherlich Sinn. Wir sind aber zurzeit noch weit davon entfernt, überhaupt globale Standards zu haben. Also globale Standards würde ja bedeuten, ich habe verbindliche, allgemeingültige Standards, die in jedem Staat der Welt irgendwo gelten. Und da sind wir definitiv noch weit entfernt. Also ich hatte ja eingangs gesagt, wir haben das Glück in der Europäischen Union, dass wir da eben auch sehr viele Mitgliedstaaten haben, die dann einen Konsens haben und eben einheitliche Resilienzmaßnahmen umgesetzt werden. Aber in anderen Staaten ist es teilweise so, dass die Gesetzgebung noch gar nicht vorhanden ist oder sich auch noch ganz am Anfang befindet. Also zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, wenn man sich da die Cybersecurity-Gesetzgebung anschaut, ist die eben auf verschiedene regulatorische Ebenen verteilt, regelt verschiedene Teilbereiche. Aber wir haben eben nicht diesen einen holistischen Ansatz, der ja immer wichtiger wird an der Stelle. Die Chinesen beispielsweise haben auch ein Cybersicherheitsgesetz, was sie auch schon vor einigen Jahren verabschiedet haben. Das hat aber an der Stelle auch einen ganz anderen regulatorischen Hintergrund und teilweise eben auch ganz andere Vorgaben als die, die wir hier in der Europäischen Union regulieren. Deswegen schauen jetzt auch Staaten weltweit hierhin, also nicht nur in Deutschland, sondern generell in die Europäische Union und schauen, wie erfolgreich sind wir eigentlich mit der Umsetzung dieser ganzen Digitalregulierung, die wir da haben. Und da wird es auch darauf ankommen, tatsächlich wie erfolgreich wir sind, ob andere Staaten dann auch sagen, wir setzen das auch als Role Model so ein bisschen um und gehen einen ganz ähnlichen Weg. Oder wenn wir in der Europäischen Union scheitern, wird man sagen, das war offensichtlich doch kein gangbarer Weg. Und das ist manchmal auch so ein bisschen auf Messers Schneide, weil vieles hängt natürlich auch an der Möglichkeit der Überprüfung, Kontrollierbarkeit von Maßnahmen ab. Und es ist ja sowieso schon so, dass die Cybersicherheitsbehörden jetzt bereits überlastet sind. Das BSI kriegt jetzt keine nennenswerten Planstellen dazu, nur wegen NIS 2. Und Claudia Plattner hat ja nicht umsonst gesagt, es wird einen kooperativen Ansatz in dem Bereich geben. Aber kooperativer Ansatz bedeutet natürlich auch ein gewisses Maß an Eigenverantwortung für die betroffenen Unternehmen. Und da kann man eben nur hoffen, um auch wieder an den Anfang zurückzukommen. Eigenverantwortung fängt natürlich nicht unbedingt bei den Mitarbeitern, sondern bei dem Management an, zu investieren, Prozesse zu initiieren. Und bevor wir zu einem globalen Standard kommen, glaube ich, werden wir erstmal eher mit regionalen Standards an der Stelle vorlieb nehmen müssen. Aber es kommt eben darauf an, wie gut wir letzten Endes jetzt auch performen in der Europäischen Union, um am Ende sagen zu können, wir haben globalen Standard. Und da haben natürlich auch die betroffenen Unternehmen was von, weil wenn irgendwo Rechtsprinzipien oder Compliance-Prinzipien aus der EU zum Beispiel in den Vereinigten Staaten übernommen werden in Teilen, ist es natürlich auch für Unternehmen, die jetzt hier diese Anforderungen umsetzen müssen, dann in Zukunft leichter, mit ähnlichen Maßnahmen dann in andere Staaten zu gehen.
So, nun erstmal vielen Dank an dieser Stelle für den Input unserer drei ExpertInnen in dieser Folge. Marius, wir haben jetzt auch von Herrn Kipka nochmal eine wirklich spannende Perspektive gehört und hatten die Chance, nochmal ganz unterschiedliche Bereiche der Cybersicherheit zu beleuchten. Was würdest du dir denn sonst noch für die Entwicklung in der Cybersicherheit wünschen? Also womit könnten wir noch besser gewappnet sein für zukünftige Angriffe?
Also ich glaube, wir haben in der Folge und auch in der letzten Folge jetzt schon ganz viele spannende Sachen gehört. Ich denke, das Wichtigste ist zunächst mal, dass Unternehmen im Energiesektor, auch allgemein natürlich, erstmal die Mindestvorgaben, die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, weil man damit dann schon auf ein sehr gutes Cybersicherheitsniveau kommt, um sich halt eben aus dieser Hochrisikozone der Ransomware-Angriffe einfach rauszuziehen und dem schon mal so ein bisschen zu entgehen. Aber auch Maßnahmen, die darüber dann hinausgehen, sind auch jetzt schon wichtig, um eben diesen Pre-Positioning-Operationen, die wir auch in der ersten Folge kennengelernt haben, sich dagegen schon mal zu wappnen, weil man ja vielleicht auch davon ausgehen kann, dass auch diese Angriffe, die jetzt aktuell sehr stark vor allem in der USA stattfinden, auch nach Deutschland oder in die EU überschwappen könnten hinsichtlich militärischer Aufrüstung oder einfach der geopolitischen Situation. Und was wir auch erfahren haben, sind so die Ansätze, die wir gehen sollten, um uns gemeinsam dieser Aufgabe zu stellen, also die Cybernation Deutschland beispielsweise. da sollten wir insbesondere vor allem bei der Regulatorik oder der Entwicklung der Regulatorik darauf achten, dass wir da auch wirklich zusammenarbeiten, dass wir genug Zeit haben, auch für Wirtschaft und Wissenschaft sich da einzubringen bei der Findung der Gesetzgebung und dass seitens der Politik auch ernsthaftere Angebote zur Abstimmung kommen, bevor diese Gesetze dann auch tatsächlich in Kraft treten. Wir haben außerdem auch noch gehört, dass es bei der Ausbildung von Fachkräften wir ein bisschen flexibler werden müssen. Wir müssen Menschen ermöglichen, Quereinstiege in das Thema zu bekommen, damit wir dem eben auch mit der richtigen Man- oder Woman-Power begegnen können. Und auch grenzüberschreitend auf EU-Ebene müssen wir gucken, dass wir vielleicht noch ein bisschen besser zusammenarbeiten, dass wir an gemeinsamen Standards arbeiten, da wo sie nötig und richtig sind. Weil wir auch gemerkt haben, dass in anderen Bereichen der Digitalisierung Regulatorik oder Regulation dann tatsächlich auch sehr effektiv und nötig sein kann. Also man denkt, man könnte beispielsweise an den AI-Act denken, was ja auch ein Alleinstellungsmerkmal für die EU an sich ist, in diesem Bereich eben auch regulatorisch zu wirken. Und ich fand da vor allem den Punkt von Dennis am Ende noch ganz spannend, dass jetzt eben auch andere Länder auf die EU schauen und gucken, wie erfolgreich sind wir denn mit dieser Regulatorik in der EU und können die davon vielleicht was lernen, können die davon was übernehmen. Und wenn wir das so gemeinsam ein bisschen auch in die Welt hinaustragen als Europäer, dass Regulatorik da halt eben wichtig ist, dann glaube ich, haben wir dann ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal, das uns auch in Zukunft einfach auf im Weltgeschehen dann einfach zuträglich sein kann.
Schön, also wirklich auch globale Förderung dadurch. Super. Marius, hast du da noch einen Tipp für Unternehmen, die sich hinsichtlich Cybersicherheit aufrüsten möchten? Also an wen kann man sich wenden und wo kann man sich da bestenfalls informieren?
Also ich glaube, für Informationen ist das Wichtigste auf jeden Fall erstmal das BSI natürlich und aber auch im Energiesektor die BNetzA. Und da nochmal der Aufruf, die Behörden da auch einfach als Verbündete zu sehen. Aber das, nach meiner Wahrnehmung, wird das auch in großen Teilen auch einfach schon so wahrgenommen oder werden Behörden so gesehen. Und dann natürlich auch nochmal ein bisschen Werbung für uns. Guckt gerne rein, was wir so machen. Auch bei uns ist zukünftig noch sehr, sehr viel mehr im Bereich Cybersicherheit in der Pipeline. Und da sind wir auch immer sehr darauf bedacht, eben alle Stakeholder mit einzubeziehen, in den Dialog zu treten und gemeinsam coole und erfolgreiche und effektive Projekte zu finden.
Wenn ihr zu dem Thema noch mehr wissen möchtet oder euch jetzt brennend interessiert, was wir sonst noch so für innovative Projekte im Future Energy Lab bearbeiten, könnt ihr gerne auf unserer Future Energy Webseite und unserem LinkedIn-Kanal weiterstöbern. Ihr findet dort eine Menge Informationen zu unserer gesamten Projektwelt. Weitere Infos und interessante Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr unserem Podcast folgt und die kleine Glocke abonniert. Ach ja, und wenn ihr Fragen zu unseren Themen habt, dann schreibt uns doch gerne unter futureenergylab@dena.de.